Irgendwann sagte mir mein Chefarzt, also allen Ernstes sagte er, wollen Sie mir jetzt sagen, ich soll auch noch freundlich sein? Und das war eine sehr ernst gemeinte Frage. Ich habe zuerst gedacht, er macht einen Scherz, aber er machte keinen Scherz. Und das hat mich damals wirklich, hat mich damals fast erschüttert.
Service Kosmos. Geschichten, Flops und Menschmomente.
Mit Sabine Hübner
und Kirsten Henschel. Ein herzliches Hallo und willkommen zurück hier bei uns im Service Kosmos. Wir wünschen uns natürlich an jedem Kontaktpunkt mit jedem Unternehmen einen Service, der empathisch ist, der durchdacht ist und der uns rundum ein richtig gutes Gefühl gibt. Ganz besonders wichtig wird's aber, wenn es nicht, ich sage jetzt mal bewusst, nur um die neue Kaffeemaschine oder den neuen Handyvertrag geht, sondern um sehr sensible Themen wie einen Arztbesuch oder den Aufenthalt im Krankenhaus. Und ich spreche jetzt einfach mal für uns alle und behaupte, besonders da brauchen wir das Gefühl von, hier bin ich richtig gut aufgehoben. Und da müssen wir heute dringend drüber sprechen, denn Sabine und ich haben, sagen wir mal, unfreiwillig in den letzten Wochen ein paar Erlebnisse gehabt in dem Bereich und da läuft einiges schief. Und Sabine, du hast uns heute direkt einen deiner Flops mitgebracht, mit dem wir ins Thema einsteigen können.
Ja, ich glaube, Flops und dann natürlich auch Tops, das sind ja immer beide Welten. Vielen Dank, dass ihr uns wieder zuhört. Ja, wie die Kirsten schon gesagt haben, wir haben unfreiwillig, also ist das ja in der Regel, das ist ja nicht gerade etwas, was man sagt, das ist ein Willkontakt, sondern meistens ein Musskontakt. Habe ich relativ viel Zeit in Krankenhäusern und Kliniken, Notfallaufnahmen verbracht in den letzten Wochen. Was mich besonders berührt hat, ist, dass ja ein mir sehr liebgewonnener Mensch doch über 2 Wochen im Krankenhaus verbracht hat und in 14 Tagen 12 unterschiedliche Ärzte hatte bei den Visiten. Und ich habe mir da ernsthaft die Frage gestellt, ob man denn wirklich, wenn man jeden Tag einen neuen Arzt hat, ob ein Arzt in dieser Geschwindigkeit ein Bild bekommt von dem Menschen, den er oder sie betreut und ob das dann wirklich ein gutes Gefühl geben kann, auch für die Patientinnen und Patienten. Und in dem Fall kann ich sagen, wir hatten kein gutes Gefühl, weil man immer den Eindruck hatte, es ist so eine Kurzaufnahme eines Menschen und wir wünschen uns ja immer, dass nicht nur unsere Werte, unsere Gesundheitswerte, Blutwerte, was auch immer angeschaut werden, sondern dass wir als Mensch gesehen, gehört und verstanden werden. Und das habe ich hier komplett vermisst.
Und vor allem hat man ja das Gefühl, man muss auch jedes Mal wieder alles von vorne erzählen. Also das ist ja auch das, was wir jetzt mit Kunden aus anderen Bereichen auch als Ziel haben, dass man sagt, der Kunde muss sein Anliegen nur einmal schildern und dann wird er perfekt betreut. Und ich glaube, gerade in so einem Fall, wo es um die Gesundheit geht, wo auch jeder Fehler sehr, sehr kritisch ist und es nicht nur heißt, man muss jetzt irgendwie einen Tag länger auf sein Produkt warten, sondern es den eigenen Körper oder liebgewonnenen Menschen angeht, dann sind wir da ja eher vorsichtig und haben dann vielleicht das Gefühl, wir müssen das jetzt alles 20 Mal erzählen, weil jeden Tag ein anderer Arzt kommt. Es kann ja gar nicht alles in der Patientenakte stehen.
Nee, es, wie immer, das sagen wir ja auch immer, in einem Briefing steht auch nicht alles, was man mit Kunden bespricht, dann müsste man das irgendwie aufnehmen, ja. Also natürlich die wichtigsten Fakten. Ja, natürlich, und das merkt man ja sofort an der Kommunikation, ob jemand weiß, worum es hier geht oder ob jemand nicht weiß, worum es hier geht, was die Krankengeschichte ist. Und das war sehr schnell spürbar, dass das eben nicht immer im Detail, oder das heißt nicht immer im Detail, dass eben das Wissen nicht immer da war, vielleicht für so einzelne Aspekte, aber nicht für die gesamte Geschichte. Kann man wahrscheinlich auch gar nicht erwarten, wenn ich das auch realistisch genug sagen darf. Nur auf der anderen Seite, wenn man da hilflos liegt, das muss man ja auch in aller Deutlichkeit sagen, dann verunsichert einen schon, wenn man den Eindruck hat, man wird dort nicht in seiner Gesamtheit betrachtet.
Gerade weil man ja nicht Experte ist auf dem Gebiet und egal wo man selber nicht Experte oder Expertin ist, hat man immer eine gewisse Unsicherheit, die einem durch sehr, sehr guten Service genommen werden muss, egal ob es jetzt beim Auto oder im Krankenhaus ist.
Ja, das ist ja vielleicht auch das Traurige, dass viele Menschen sich im Gesundheitswesen ja gar nicht als Service betrachten, sondern als Mediziner. Und irgendwann sagte mir, das ist schon ein paar Jahre her, habe ja auch Projekte im Gesundheitswesen, in Kliniken auch schon umgesetzt, sagte mir mal ein Chefarzt, also allen Ernstes sagte er, wollen Sie mir jetzt sagen, ich soll auch noch freundlich sein? Und das war eine sehr ernst gemeinte Frage. Ich habe zuerst gedacht, er macht einen Scherz, aber er machte keinen Scherz. Und das hat mich damals fast erschüttert, habe ich länger darüber nachgedacht. Und eins muss man ja sagen, ich sage ja immer, Gefühle kann man nicht diskutieren. Und es kann ja jemand noch so ein guter Mediziner sein, vielleicht faktisch, ja. Wenn ich kein gutes Gefühl habe im Miteinander, in der Begegnung, in der Betreuung, aufgrund der mangelhaften oder Nicht-Kommunikation oder vielleicht auch nicht wertschätzenden Kommunikation, dann fühle ich mich ja per se nicht gut aufgehoben, unabhängig davon, ob jemand vielleicht objektiv betrachtet ein kompetenter und guter Arzt ist. Und das vergessen wir immer. Wir vermitteln ja klarerweise immer ein Gefühl und ein Gefühl kann ich nicht diskutieren. Ich kann jemanden nicht einreden, er soll Vertrauen haben. Vertrauen gewinnen wir, Vertrauen erarbeitet sich jemand durch sein Tun und durch sein Handeln. Da sind wir auch beim Thema Haltung. Und da gibt es an vielen Stellen noch Luft nach oben. Auf der anderen Seite darf ich sagen, als der Check-in war in der Klinik, war dann ja der Stationsleiter, ein jüngerer Mann, ja, und der hat uns sehr freundlich aufgenommen und ich durfte ihm auch so ein bisschen erzählen, worum es geht und was die Geschichte ist, damit er so die ersten Vorinfos hat, und da hat er auch zugehört und das ernst genommen. Das ist ja schon mal ein guter Einstieg, wenn ich das so sagen darf. Und nachdem ich jetzt nicht das direkt engste Familienmitglied bin, hat er mir dann eine Visitenkarte gegeben, hat nochmal eine persönliche Durchwahl draufgeschrieben und mir ein Codewort sozusagen gegeben, oder wir haben ein Codewort vereinbart, das er hinterlegt hat, damit ich auch eine Auskunft bekomme, wenn ich anrufe. Und das natürlich in Abstimmung mit dem Patienten, ist eh klar, ja. Aber das war dann auch wieder etwas sehr Persönliches und etwas sehr Positives. Und das sind auf der anderen Seite dann auch wieder Erlebnisse, die man natürlich hat.
Ja, und das ist natürlich dann sehr empathisch und in dem Moment auch aus dem Prozess ausgebrochen. Also der eigentliche Prozess wäre, ich nehme den Patienten auf, ich sage ihm alles, was wichtig ist, und den nächsten Angehörigen auch. Aber ja, dass er dir wirklich seine Visitenkarte gegeben hat und sich dachte, das ist jetzt hier nötig, ich mache das jetzt einfach anders, wie ich denke, dass es gut ist, in Absprache mit dem Patienten. Da fühlt man sich ja als Mensch dann ganz anders gesehen.
Ja, ja, sehr. Und das ist eben auch vom Kunden her, in dem Fall ist der Kunde ja der Angehörige, vom Angehörigen her gedacht. Wie wir ja immer so sagen, Kirsten, hier von außen nach innen zu denken, also vom Kunden her zu denken. Und im Gesundheitswesen ist der Kunde unter Anführungszeichen der Patient oder die Patientin und aber natürlich auch die Angehörigen, die ja auch eine ganz wichtige Rolle spielen im gesamten Genesungsprozess. Und ich kann mich gut mal erinnern, weil das ist ja oft so ein Thema, das man diskutiert im Gesundheitswesen. Ist denn im Gesundheitswesen der Patient ein Patient oder ist der auch ein Kunde? Also wie ist das oder wie verhält sich das? Und ich erinnere mich, liegt schon ein paar Jahre zurück, da habe ich mal mit einem Philosophieprofessor, mit einem Unternehmen, sind wir in einem Workshop der ethischen Frage auf den Grund gegangen, wann ist denn ein Patient und wann ist ein Patient ein Kunde? Wir haben darüber trefflich diskutiert und das war extrem spannend. Und ich habe damals gesagt, wenn ich das so aus der Service-Sicht betrachte, ist immer dann, wenn ein Mensch sich aussuchen kann, wo er hingeht, also wenn ich wählen kann, lasse ich die OP in dieser Klinik machen oder lasse ich die in dieser Klinik machen oder konsultiere ich diesen Arzt oder diesen Arzt, dann treffe ich eine mündige Entscheidung und bin somit auch ein Stück weit ein Kunde. Wenn ich einen Unfall hatte oder wenn eine unvorhergesehene Situation passiert und ich werde in eine Klinik eingeliefert, so wie uns das dann ein paar Tage später noch in einer anderen Situation in Wien passiert ist, dann kann ich mir nicht mehr aussuchen, in welche Klinik ich komme und in welche Notaufnahme. Und in dieser Situation, wenn ich keine Wahl habe, dann bin ich ein Patient oder eine Patientin. Und das ist ja per se schon immer eine große Herausforderung. Denn wenn wir keine Wahl haben, dann fühlen wir uns mit diesen Situationen ja per se schon nicht richtig gut, weil ja über uns bestimmt wird. Und das wird häufig vergessen. Und das bedeutet, in allen Situationen, ganz egal, ob das im Gesundheitswesen oder auch in anderen Branchen der Fall ist, wenn Menschen keine Wahl haben oder keine große Wahl, um es mal so auszudrücken, man könnte jetzt sagen, manche würden jetzt sagen, man hat immer eine Wahl, ja. Aber wenn wir erstmal keine Wahl haben, dann ist es noch wichtiger, dass wir den Menschen ein gutes Gefühl geben. Man könnte im Kern sagen, ja, selbst wenn ich eine Wahl gehabt hätte, hätte ich mir genau in unserem Fall genau diese Notaufnahme oder genau diese Klinik ausgesucht. Denn da habe ich mich besonders gut aufgehoben gefühlt.
Ja, aber ich glaube, oft findet das dann genau in diesen Situationen, wo es natürlich auch, wenn man es jetzt hart sagt, um Leben und Tod geht in so einer Notaufnahme, findet das einfach nicht statt. Also dann wird jemand eingeliefert, dann wird geschaut auf dem Zettel, wer hat hier welche Verletzung, wer kann wie lange warten, und dann wird das so sortiert. Und ich glaube, da findet der Mensch einfach überhaupt nicht statt in dem Moment.
Ja, es ist ein sehr technischer Vorgang. Also ich habe das ja beobachtet, wenn man dann ja stundenlang in diesen Notaufnahmen sitzt, und ich habe das ja vorhin schon gesagt, ich war in unterschiedlichsten Kliniken, ja. und an unterschiedlichsten Standorten, dann sitzt man ja mal so da und wenn man sich mit dem Thema Service und auch mit Prozessen auseinandersetzt, so wie wir das ja machen, dann schaut man ja so eine Situation nochmal ganz anders aus. So ein bisschen die Service- und Prozessbrille kann man ja nie ganz absetzen, auch wenn man persönlich davon betroffen ist. Und dann erschüttert einen das ja noch manchmal mehr, wenn man daneben steht und sagt, okay, so wird das gemacht, man könnte das jetzt mit null Aufwand oder null Mehraufwand oder sogar mit weniger Aufwand deutlich besser machen. Und das, glaube ich, ist ja das Wichtige. Das ist ja nicht so, dass die Menschen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen hier unter Anführungszeichen einen schlechten Job machen wollen. Das möchte ich auch von keinem einzigen behaupten. Aber wenn man manchmal so im Tunnel drin ist, in diesem Prozesstunnel, und da gehört ja so viel dazu, dass man, wie du schon sagst, dass man die Daten anschaut, dass man die Krankenakte anschaut, dass man die richtigen Entscheidungen trifft, dass man natürlich auch dokumentiert, was man gemacht hat. Das ist ja auch alles ein großer Admin-Aufwand, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass man vor lauter Prozess vergisst, die Menschen im Blick zu behalten. Und das ist mir extrem aufgefallen am 24. Dezember, als wir dann auch in der Klinik waren, eben noch stationär. Und irgendwie, wenn man Weihnachten in der Klinik ist, dann ist es ja irgendwie schon mal per se einfach unschön. Weil ich glaube, jeder ist am 24. Dezember lieber woanders als stationär in einer Klinik. Und da ist mir so aufgefallen, weil ich stand da im Zimmer und schaue auf das Krankenbett und da sage ich, Mensch, das ist ja total blutig, nicht? Vom Blut abnehmen, das kann passieren. Und dann sage ich, ich schau mal, ob ich irgendwo eine Bettwäsche finde und dann mache ich dir das Bett neu. Weil wenigstens ein schönes Bett möchte ich doch, dass du hast am 24. Dezember. Und allein solche Dinge machen ja schon etwas aus. Mir hat es ja nichts ausgemacht, da mitzuhelfen und die Schwester zu fragen, ob ich eine neue Bettwäsche haben kann, um das schön zu machen. Und dann haben wir gleich den Bettnachbarn auch noch gefragt, ob er auch ein neues Bett haben möchte, damit er ein bisschen schöneres Weihnachten hat. Also ich glaube, auch hier, manchmal kann man ja auch als Angehöriger etwas dazu beitragen. Ich möchte jetzt hier gar nicht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier kritisieren. Ich glaube, wenn man ein bisschen zusammenhilft, dann kann man solche Situationen auch manchmal sehr pragmatisch besser machen. Also anstatt, dass ich mich beschwere, dass das Bett nicht schön ist, aber wenn man sagt, mache ich es doch selber und dann ist die Welt auch in Ordnung. Das ist auch eine Möglichkeit, damit umzugehen.
Du hast ja eben gesagt, du saßt lange unten in der Notaufnahme und hast das so ein bisschen beobachtet, was da so wie passiert. Jetzt kann man natürlich nicht im Großen direkt sagen, wir wollen jetzt hier empathisch sein und unsere Prozesse verbessern und es wird jetzt alles toll. Sondern man muss ja an den einzelnen Bausteinen anfangen und gucken, wie kann man welchen Prozess vielleicht besser machen? Wo kann man die Mitarbeitenden besser schulen, besser mit reinnehmen? Ist dir eine, wenn es nur eine ganz kleine Situation ist, aufgefallen, wo du dachtest, ah, da hätte ich es jetzt so oder so gemacht?
Es gibt ja immer diese Diskussion, dass es zu wenig Fachkräfte gibt und natürlich ganz speziell im Gesundheitswesen. Und das ist ja nicht nur eine Diskussion, das ist ja ein Fakt. Und wir wissen auch, dass wenn die Belastung extrem hoch ist, dass Empathie auch ein Stück weit verloren geht, weil wenn man permanent im Dauerstress ist, dann hat man den Blickwinkel nicht mehr so offen. Und deswegen bewundere ich Menschen sehr, die es schaffen, auch unter großem Druck immer noch einfühlsam und empathisch zu sein. Was mir aufgefallen ist, um deine Frage zu beantworten, dass gerade in der Kommunikation es oft hilfreich wäre für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn sie da andere Ausdrucksweisen oder auch manchmal einen anderen Ton hätten. Denn ich glaube, sie würden sehr viel Besseres zurückbekommen. Also das hat nicht einmal mit Mehraufwand zu tun, also gar nicht eine Extrameile gehen oder Prozess draufsetzen oder was auch immer, sondern es hat damit zu tun, dass ich das Wie anders gestalte. Und zwar gar nicht nur für die Patienten und für die Angehörigen, sondern auch für mich selber. Und gerade wenn, und machen wir uns jetzt nichts vor, in so einer Notaufnahme, wir waren da am 1. Januar, das ist ja dann so, wie soll ich sagen, alle, die Silvester irgendwie verunglückt sind in der Nacht, sind dann am 1. Januar in der Notaufnahme. Das ist nicht immer einfach. Und wenn man das so beobachtet und man so einen Querschnitt mal mitbekommt, reden wir jetzt nur von 5 oder 6 Stunden, die ich da saß, ja. Wenn man mal so einen Querschnitt mitbekommt, wie schaut denn so ein 1. Januar aus, dann steigt natürlich auch der Respekt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihr Tun. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass ich mir manchmal gedacht habe, naja, wenn du das jetzt charmanter formuliert hättest oder auch klarer, verständlicher, dann wäre das beim Gegenüber auch gut angekommen. Und ich erinnere mich an ein Beispiel, da sagte eine jüngere Ärztin zu einem Patienten einen Fachausdruck. Die Patientin war eine alte Dame, also eine wirklich alte Dame. Es ging um eine Fraktur, weiß gar nicht mehr, Beinfraktur, Kniefraktur, irgendwas Fraktur. Und sie sagte, sie haben eine Fraktur. Und ich habe der Dame schon angesehen, die hat das gar nicht richtig verstanden. Aber sie hat auch nicht nachgefragt. Und dann habe ich mir gedacht, warum kann man nicht einfach sagen, sie haben sich das Bein gebrochen? Das versteht jeder, ja? Ja. Also dieses Gefühl, dass man jemandem das Gefühl gibt, dass man so spricht, dass es das Gegenüber versteht, selbst wenn es kein Mediziner ist oder jemand, der nicht weiß Gott, wie sich mit diesen Themen auseinandersetzt oder eben auch medizinisch vorgebildet ist. Und ich glaube, da könnte man viel erreichen, denn Verständlichkeit schafft ja auch immer Vertrauen und auch immer Klarheit und gibt ein gutes Gefühl. Das ist das eine und die Tonalität ist natürlich das andere. Man spürt ja sofort, ob Menschen von jemandem genervt sind oder ob sie vielleicht innerlich zu sich selbst sagen, Mensch, gerade weil der Patient oder die Patientin ungehalten ist oder unfreundlich ist, gerade deshalb bin ich freundlich. Und ich sage ja immer, wenn jemand unfreundlich ist, bestrafe ich ihn mit Freundlichkeit. Ja. Also auch das ist ja ein probates Mittel dabei.
Und das ist ja genau der Punkt, den du eben auch gesagt hast, wenn ich da Patientin bin und ich habe keine andere Wahl, ich bin Notfall, ich bin da eingeliefert worden, dann möchte ich nicht noch das Gefühl haben, ich bin dem jetzt hier ausgeliefert, weil ich verstehe überhaupt nicht, was gemeint ist. Mhm. Also da spielt das dann, glaube ich, auch sehr mit rein, dass man dann auf der einen Seite vielleicht auch mit einem besseren Gefühl nach Hause geht, wenn alle auf eine gute Art und Weise miteinander sprechen und empathisch sind, aber auf der anderen Seite natürlich auch, dass es dann vielleicht schneller geht, wenn man direkt sagt, ihr Bein ist gebrochen, wir müssen jetzt das und das machen, anstatt dass man da ewig drum rumredet und dann hat der Patient oder die Patientin mehr Fragen als vorher.
Ja, auf jeden Fall. Also wir können auch Zeit sparen, das wissen wir, empathische Kommunikation und klar verständliche Kommunikation spart Zeit, weil sich oft Rückfragen erledigen. Aber das Traurige ist ja, dass gerade im Gesundheitswesen ja oft die Patienten keine Fragen stellen und sich auch gar nicht trauen, Fragen zu stellen und sich auch dumm fühlen, wenn sie etwas nicht verstehen. Und deswegen, glaube ich, ist es ein wichtiger Teil schon von Service, das auch übrigens in anderen Branchen, kann man jetzt IT nehmen, Versicherungsbranche, gibt es so viele andere Branchen auch, in denen es sehr viel Fachsprache gibt, dass wir dem Gegenüber ein gutes Gefühl geben, weil wir in einfacher Sprache kommunizieren, so dass das jeder gut verstehen kann. Und damit tue ich mir auch selbst etwas Gutes, weil ich Zeit spare. Und das fand ich übrigens bemerkenswert. Das habe ich vorher schon gesagt, wir saßen da teilweise 5 oder 6 Stunden, je nach Anlass, dass das so lange dauert. Dafür hat man irgendwie auch Verständnis. Ich habe irgendwie gar nicht beobachtet, dass jemand da ungehalten war oder sauer war, weil das am Ende des Tages ein paar Stunden gedauert hat, bis dann alles erledigt war und alle Untersuchungen gemacht waren und bis man endlich dran war und all diese Dinge. Ich glaube, dafür haben die Menschen auch Verständnis, weil wir ja auch, machen wir uns nichts vor, nicht blind durch die Welt und durch das Leben gehen und wissen, wie die Situation in Kliniken ist. Also ich glaube, da ist Verständnis da. Wenn man nicht respektvoll behandelt wird, dann ist es, so habe ich das beobachtet, eher das, was die Menschen stört und was sie dann am Ende auch monieren.
Wir haben jetzt über Deutschland und in deinem Fall Österreich gesprochen. Ja. Hast du da einen Vergleich, wo wir da liegen? Also es gibt ja bestimmt auch so Ländervergleiche, wie gut unser Gesundheitssystem hier zum Beispiel ist.
Ja, da gibt es ganz viele Rankings. Interessanterweise ist auf Platz 1, ich habe mir mehrere Rankings angeschaut, auf Platz 1 lag in den 2 oder 3 Rankings, die ich gesehen habe, immer Taiwan. Hätte ich jetzt ganz offen gesagt, wir beide, wir sind ja keine Fachleute, was das Gesundheitswesen betrifft. Also Taiwan ist ganz weit vorne. Deutschland ist ganz unterschiedlich, manchmal auf 8, manchmal auf 24. Bei Österreich ist es irgendwo ähnlich. Ja, jedes Land hat ja auch ein anderes Gesundheitswesen. Die Schweiz ist ganz anders aufgestellt als Deutschland oder Österreich. Wir haben ja hier auf der einen Seite die privaten Krankenversicherungen und auch die gesetzliche Krankenversicherung. Das gibt es ja zum Beispiel in Österreich in der Form nicht. Und auch in der Schweiz ist da das Gesundheitswesen ganz anders aufgestellt. Und ich fand ganz interessant, dass Taiwan immer ganz vorne lag. Und der Fakt war oder die Erkenntnis war, dass das eben ein sehr universelles Gesundheitssystem ist, sehr effizient mit einer Abdeckung fast für die gesamte Bevölkerung, also mit geringen Zugangshürden könnte man sagen, also mit einer guten Reichweite und auch mit einer sehr breiten Palette an medizinischen Dienstleistungen, die zu erschwinglichen Kosten angeboten wird. Also und eine elektronische Gesundheitsakte, die bei uns ja gerade eben seit, glaube ich, 15. Januar jetzt in NRW getestet wird, das war ja gerade gestern, fällt mir ein. Das gibt's dort schon eine ganze Weile. Und die elektronische Gesundheitsakte hat in Taiwan eben maßgeblich dafür gesorgt, dass die Informationen sehr effizient und sehr schnell ausgetauscht werden können zwischen den Gesundheitsträgern. Also da sieht man, da haben wir noch einen hohen Aufholbedarf. Die haben das schon eine Weile, wir testen noch. Und eins kann man ja ganz, jetzt haben wir jetzt eh vorhin schon gesagt, wir beide sind sicherlich nicht die Experten, die hier eine Gesundheitsreform durchführen. Und ich möchte das auch gar nicht bewerten, ob das, was da jetzt richtig und was da falsch ist, da bin ich kein Profi. Aber eins, glaube ich, kann man schon sagen, wenn man aus der Sicht, das ist wie in der Kundenorientierung in anderen Branchen auch, am Ende kommt es ja darauf an, was erleben die Menschen. Und was ich mir wünschen würde bei den Reformen ist, dass man, so wie wir das ja auch machen, wenn wir über eine Customer Journey sprechen oder über Customer Wow Experience, dass wir von außen nach innen denken. Das habe ich vorhin schon mal gesagt, also vom Patienten her, von der Patientin her und auch von den Angehörigen her nach innen denken, um dann eben die Prozesse und die Abläufe klug von innen nach außen aufsetzen. Und ich glaube, dann könnte so vieles einfacher gehen und auch besser gehen und den Menschen ein besseres Gefühl geben. Also vielleicht ist die Qualität ja gut, aber das Gefühl an vielen Stellen schlecht. Das fände ich ja extrem schade, denn ein gutes Gefühl zu geben, das muss doch machbar sein.
An manchen Stellen tut sich ja auch schon einiges. Also zum Beispiel, dass man mittlerweile bei sehr, sehr vielen Ärzten, zumindest hier bei uns in Düsseldorf, einfach online in der App gucken kann, wann ist der nächste Termin und ich buche mir den. Ich finde, das vereinfacht vieles ungemein. Also das ist dann für die Customer Journey sehr gut, wenn ich einen Arzt habe in diesem Bereich. Weil wenn ich jetzt bei meinem Zahnarzt zum Beispiel online einen Termin buchen will, da weiß ich, ich will zur Kontrolle, ich will zur Zahnreinigung, das gucke ich mir an, das buche ich, dann gehe ich dahin, super. Jetzt hatte ich die Situation, dass ich einen Orthopäden brauchte und ich hatte keinen. Und dann habe ich online geguckt, wo gibt's welche und habe gesehen, Mensch, super, da ist direkt übermorgen ein Termin frei, den buche ich mir. Und in dem Fall war ich dann eher Kundin. Ich habe geschaut, wann ist das nächste frei. Mir war jetzt wichtig, dass es schnell ist, wird schon gehen. Und dann bin ich da hingegangen und am Ende hatte ich sehr schnell einen Termin, aber ich habe eigentlich keine Behandlung bekommen. Also ich kam rein, meinte, ich habe zwei Sachen, worüber ich sprechen möchte. Und der Arzt meinte sofort, ja, also da müssen wir gucken, ob wir beides schaffen. War jetzt auch nicht der schönste erste Satz, den ich da gehört habe. Und am Ende bin ich rausgegangen und er hat eigentlich gesagt, ja, also wir können jetzt hier eine Diagnostik machen, aber irgendwas ist immer, also gucken Sie mal, ob es vielleicht besser wird. Und dann bin ich nach Hause gegangen und dachte mir, weiß ich jetzt nicht. Und am Ende habe ich dann wirklich nochmal reingeguckt und geschaut und auch wirklich verglichen, wie sind die Bewertungen, welchen Arzt suche ich mir für den nächsten Termin, weil da gehe ich nicht mehr hin. Und das war dann wirklich, wie du eben gesagt hast, eher so ein Gefühl von, ich bin jetzt hier Kundin und ich suche mir den Dienstleister aus, der für mich jetzt gut passt und der passt für mich nicht.
Das hast du, ich glaube, es würden nicht alle Ärzte gerne hören, dass sie Dienstleister sind, wenn ich das so mit so einem Augenzwinkern sagen darf. Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass wir ja natürlich in vielen, vielen Fällen sehr wohl die Wahl haben. Und gerade bei der Auswahl des Arztes, du hast ja vorhin mit der Online-Terminvereinbarung ja auch schon das Thema Digitalisierung angesprochen. Es gibt ja durch die großen, großen Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung heute ja schon extrem gute Möglichkeiten, dort einfach Patientinnen und Patienten auch mehr Orientierung zu geben. Also ich gebe nur ein Beispiel, Versicherungsgesellschaften, die ARAG-Versicherung arbeitet zum Beispiel mit Rudy zusammen und Rudy ist eine Gesundheits-App, die sozusagen den Menschen Orientierung gibt bei der Arztsuche, weil eben genau das, was du beschrieben hast, man braucht einen Orthopäden, man hat keinen, ja, was macht man jetzt, ja, wo geht man hin und wie findet man den richtigen? Da bist du ja nicht allein mit dieser Situation, sondern in dieser Situation sind täglich ganz, ganz viele Menschen und das sind eben jetzt Anwendungen, die möglich geworden sind durch die Digitalisierung, dass mit solchen Apps eben auch der richtige Arzt gefunden werden kann. Und da hilft uns natürlich das Thema Digitalisierung sehr. Und gerade was den Fachkräftemangel betrifft, wenn man sich mal anschaut, zunehmend, ja, wenn man zum Arzt geht, hat man natürlich den Check-in, würde man im Hotel sagen, beim Arzt heißt es auch der Check-in, wenn man sich eben anmeldet. Und da kann man sich auch trefflich die Frage stellen, in unseren Zeiten, ist es wirklich ein Mehrwert, wenn da ein Mensch sitzt, der vielleicht keine Zeit hat und auch dem Patienten keine Zuwendung schenkt, weil er x andere Dinge auch noch nebenbei machen muss. Und möglicherweise ist es jemand, der vielleicht nicht gerade vor Herzlichkeit sprüht. Sowas erlebe ich schon auch sehr viel, auch in Arztpraxen. Ja. Das sage ich mal in aller Klarheit. Ehrlich, dann hat der Mensch dort für mich keinen Mehrwert. Wenn das jemand ist, nehmen wir mal einen Zahnarzt, wenn das jemand ist am Empfang beim Zahnarzt und man ist Arztpatient und am Empfang erkennt man den Patienten schon und die Mitarbeiterin sagt, Mensch, schön, dass Sie wieder da sind, es geht heute sicher wieder alles gut, wir geben unser Bestes, da sind Sie gut aufgehoben und gibt jemandem ein gutes Gefühl, dann ist der Mensch dort unersetzlich, ja, weil das ist einfach zum Beispiel jetzt für einen Angstpatienten etwas Fundamentales, dass ich ein gutes Gefühl habe. Wenn all das aber nicht passiert, und wenn der Empfang ein eher technischer Ablauf ist, obwohl er von einem Menschen gemacht wird und dann nicht irgendwie so der Menschmoment, wie wir das ja immer sagen, überspringt, dann sage ich dir ganz offen, dann kann ich mich auch mit einem QR-Code irgendwie einchecken beim Arzt, der hat auch gleich alle Daten, die er braucht, um das Richtige zu tun für mich. Da bin ich fein. Also was ich glaube ist, da wird sich noch ganz viel entwickeln, damit wir eben genau mit der Situation klarkommen, dass wir nicht unendlich viele Fachkräfte haben. Und wir sind ja heute zunehmend auch gewohnt und das ist ja zunehmend auch gelernt, dass wir als Kunden einzelne Dinge und eben auch im Gesundheitswesen als Patienten auch manche Dinge zunehmend selber und digital übernehmen können. Und das geht ja schon mit dem Anamnesebogen los, bevor wir überhaupt in die Praxis gehen. Und da wird sich noch sehr, sehr vieles weiterentwickeln. Und da gibt es ja auch schon sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich glaube, das hilft uns, eine richtig gute Behandlung zu machen. Und dann wünschen wir uns natürlich schon auch, dass die Menschen, mit denen wir zu tun haben, sei es der Arzt oder die Ärztin oder sei es die Sprechstundenhilfe oder die Arzthelferin oder der Arzthelfer, dass die Menschen eben dann Zeit haben, uns auch ein gutes Gefühl zu geben. Aber ein Aspekt, den wir noch gar nicht angesprochen haben, ist natürlich auch die Informationsflut viel größer geworden. Ich habe das mal gelesen in einer Untersuchung, dass durch digitale Diagnosemöglichkeiten Ärzten natürlich viel mehr Daten zur Verfügung stehen. Das ist erstmal was Positives, aber das wissen wir ja auch von unserer Arbeit. Das bedeutet natürlich auch, dass ich viel mehr Daten auswerten muss und anschauen muss. Und das wiederum kann wieder ein Mehraufwand sein. Also wir sind ja an vielen Stellen ja noch gar nicht angekommen, sondern es ist eine Findungsphase, dass wir sagen, wir schöpfen da einen Mehrwert draus, was die Behandlung der Patientinnen und Patienten betrifft.
Sabine, das würde ich jetzt als Schlusswort einfach mal so stehen lassen. Wir sind nämlich schon am Ende unserer Folge angekommen. Wie Sabine eben schon gesagt hat, wir sind natürlich keine Expertinnen und Experten im Gesundheitswesen, aber beim Thema Service Customer Experience und die Brille haben wir jetzt heute dafür mal aufgesetzt. Eure Sicht, wenn ihr vielleicht sogar aus der Branche kommt und ein paar Positivbeispiele noch für uns habt, wo es vielleicht schon richtig gut läuft, interessiert uns aber natürlich auch. Da könnt ihr uns sehr, sehr gerne immer eine E-Mail schreiben an servicekosmos@sabinehübner.de. Das verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Und damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören.
Und ich sage natürlich auch Danke und hoffe, dass ihr idealerweise gar keine Erfahrungen in Kliniken machen müsst, weil ihr immer gesund und munter bleibt das ganze Jahr über. Aber wenn ihr eine Erfahrung macht, dann soll es eine besonders gute sein. Da wünsche ich euch, dass ihr mit empathischen Menschen in Verbindung kommt, die euch ein gutes Gefühl geben.